Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Und ich grüße Sie herzlich. Zu Gast ist heute eine Frau, die sich für eine Mobilitätswende einsetzt. Ich bin Ulrike Timm und wir sprechen mit Katja Diehl. Die ist wirklich ständig mit Lesungen und Vorträgen unterwegs und hat mit ihrem Buch Autokorrektur für viel Gesprächsstoff gesorgt. Alles, was für sie zur Mobilitätswende gehört, dazu erfahren wir in dieser Stunde mehr. Vor allem aber ist sie selbst unglaublich mobil. Sie ist im Verkehrsclub Deutschlands, berät die österreichische Klimaministerin und scheint jeden Abend woanders zu sein. Frau Diehl, wo erreichen wir Sie denn gerade?
Ja, guten Morgen. Heute aus Salzburg.
Aus Salzburg. Wenn man in Ihren Kalender guckt, jeden Abend woanders. Heißt das mit Bahn und Faltrad?
Immer
kommt man
mit
überall
Bahn und
hin?
Ja, auf jeden Fall. Das ist vor allen Dingen, ich werde gefahren. Ne? Ich habe einen Luxus, ich werde von Frauen und Männern gefahren, denen ich völlig vertraue, nämlich von den ICE-Fahrern.
Oh, ich fahre selbst viel Bahn, Frau Diehl, und bin unabhängig vom 9-Euro-Ticket in diesem Jahr exakt dreimal pünktlich angekommen. Wie viel Puffer planen Sie so ein?
Ich habe Klopferholz, keine Probleme. Ich habe auch keinen Totalausfall gehabt. Ich bin manchmal zu bestimmten Lesungen just in time, das gebe ich zu. Aber eigentlich muss ich sagen, so schlecht, wie wir die Deutsche Bahn manchmal machen, ist sie nicht.
Nun haben wir gerade Nachrichten gehört, 49-Euro-Ticket ist in der Diskussion, wird heute beraten als Nachfolge für das 9-Euro-Ticket. Würden Sie das kaufen?
Ich bin eh jemand, die eine Bahncard 100 schon mal hatte, wegen der Pandemie, der abgeschafft hat. Ich müsste es mir angucken, ehrlich gesagt, weil meistens benutze ich natürlich nicht den Regionalverkehr, sondern bin in den Fernverkehrszügen.
Wir verfolgen das natürlich weiter. Katja Diehl setzt sich für eine Welt ein, in der man auch Auto fahren kann, aber wahrscheinlich macht das dann kaum noch einer. Autokorrektur kennen Sie alle, ein Fehlerkorrekturprogramm fürs Schreiben am PC oder am Smartphone. Manchmal macht sich das Teil auch sehr selbstständig und dann kommen sehr lustige Sachen dabei raus. Katja Diehl hat das Wort in der Mitte durchgeschnitten. Autokorrektur, so heißt ihr Buch. Es geht um Mobilität für eine lebenswerte Welt. Frau Diehl, schöne Idee für einen Titel. Kam die plötzlich oder haben Sie daran lange gewerkelt?
Ja, man könnte natürlich jetzt eine riesige Geschichte sich dazu ausdenken, die habe ich aber nicht parat. Es war für mich ehrlich gesagt ein Lesezeichen bei Twitter. Ich habe den Hashtag benutzt, wenn ich Dinge gesehen habe, die Autos obsolet machen oder zumindest den privaten Autobesitz. Und irgendwann habe ich gemerkt, unter Autokorrektur finden sich eben nicht nur diese lustigen Verschreiberdinge, sondern viel mehr Menschen nutzten dann irgendwann auch diesen Hashtag und es hat sich dann so ein bisschen verselbstständigt.
Dann ist Twitter glatt mal zu was gut. Es geht um eine Welt bei Ihnen, in der man Auto fahren kann, aber wahrscheinlich braucht man es dann kaum noch. Derzeit sind ja unsere Städte geprägt von Auto. Nicht nur voll davon, sondern wirklich geprägt. Man plant ums Auto herum, Parkplätze und so weiter. Sie haben sich alle Autos kurz mal weggedacht. Und?
Vor allen Dingen gucke ich hinter das Auto, was könnte danach kommen? Also ich will ja nicht nur leere Parkplätze haben und die Autos rausschaffen und dann bleibt alles so, wie es ist, sondern ich möchte, dass der Raum zwischen den Häusern wieder den Menschen gehört. Ich möchte, dass Kinder in Stadt und Land wieder sicher auf den Straßen spielen können. Gerade vor der Dominanz des Autos war die Straße auch immer ein Ort, wo Kinder von allen irgendwie so ein bisschen miterzogen worden sind. Sie haben auch zufällige Begegnungen gehabt. Heute sind sie fast nur noch mit Erwachsenen unterwegs und viel zu oft auch im Auto.
Ja, nun ist von A nach B zu wollen, aber ein nicht nur ein Menschengrundbedürfnis, sondern auch eine Notwendigkeit. Also das Auto ist seit Jahrzehnten für viele so eine Art Freiheitsvehikel. Ja, hat im Zuge der Energie- und Klimakrise vielleicht nachgelassen. Freie Fahrt für freie Bürger kann man nicht mehr so ohne weiteres loslassen wie noch vor ein paar Jahren. Aber eine Welt ganz ohne Auto ist wahrscheinlich noch für lange Zeit Theorie. Und Sie streiten ja auch nicht für die Abschaffung, sondern listigerweise für Autokorrektur. Also korrigieren Sie mal ein bisschen. Worauf setzen Sie?
Ja, es ist natürlich etwas, wo ich gerne auch hinterfrage und viel auch kommunikativ arbeite. Also zum Beispiel, Sie haben eben das Wort Parkplatz benutzt. Ich sage immer Autoabstellfläche, weil eigentlich ist ein Parkplatz was für mich. Ein Baum, mehrere Bäume, also ein Park, ein Platz mit Park. Also wir haben viele Dinge auch in der Sprache schon ganz schön umgewidmet. Und für mich ist wichtig, dass es halt eine Wahlfreiheit gibt. Und natürlich deuten viele, die das System Auto erhalten wollen, die steigenden Zulassungszahlen, also zum Beispiel das 400.000 Autos nochmal dazugekommen sind, wir bald bei 49 Millionen privaten Pkw sind. Als Erfolg der Autoindustrie, für mich ist es halt ein Misserfolg von Verkehrspolitik, weil die müssen ja sinken. Also es geht nicht, dass wir jedes Jahr Zuwächse haben, sondern wir haben da diesen Pariser Klimavertrag unterzeichnet. Und was mich auch antreibt, ist das Gerechtigkeitsthema in der Mobilität, also dass viele gezwungen werden.
Aber ich hake da nochmal ein, Sie sagen, das geht nicht. Also es ging gerade in diesem Jahr, es sind derzeit so viele Autos unterwegs in Deutschland wie noch nie zuvor und sie werden immer größer. Also das ist doch irgendwie auch ein Kampf gegen Windmühlen.
Ja, das merke ich allerdings jeden Tag. Da habe ich auch schon auf mancher Lesung so ein bisschen spöttisch gesagt, wenn ich das Thema loslassen könnte, ich hätte es vielleicht tatsächlich auch schon gemacht, aber es geht nicht. Das ist wie eine Mission, das wird man nicht los. Und Sie sagen so schön, es sind immer mehr unterwegs. Nee, die stehen rum. Ein Auto bewegt sich in Deutschland ungefähr 45 Minuten am Tag, dann muss es sich ausruhen. Und im beruflichen Pendlerverkehr sitzt noch eine Person. Also es ist total absurd. Die Dinger werden immer größer mit immer weniger Menschen an Bord und meistens sind sie auch eher stehend als fahrend zu beobachten.
Also sollte man erstmal umtaufen von Fahrzeug auf Standzeug oder so ähnlich.
Wäre eine gewisse Ehrlichkeit, ja.
Sie nennen das heutige Verkehrssystem patriarchal. Warum?
Weil es entstand nach den Kriegen, wo wir natürlich in Deutschland ein zerstörtes Deutschland vorgefunden haben, ein demoralisiertes Deutschland. Und der Wirtschaftsaufschwung, der danach erfolgte, ist natürlich unmittelbar mit dem Auto auch gekoppelt. Aber damit auch mit der klassischen Familiensituation, der Ernährer, der Männliche, hatte dann irgendwann das Familienauto in seiner Hand. Die Frau hat alles weiterhin zu Fuß mit dem ÖPNV oder auch mit dem Fahrrad erledigt. Also das zeigen auch bis heute Statistiken, dass Frauen eher Wegeketten machen wegen der unbezahlten Carework, also die Pflege von Angehörigen oder das Erziehen von Kindern. Das wird ja nicht bezahlt, macht aber trotzdem Wege. Und dementsprechend sind diese Wege auch nicht statistisch erfasst. Also die männliche Erwerbermobilität war es eigentlich, die uns da geprägt hat.
Okay, das ist jetzt der Rundumschlag ums Alles. Also ich schaue mal zurück, weil Sie sagen patriarchal 1960er, der Traum im Auto nach Italien, im Käfer ab über den Brenner und am Steuer saß wirklich meistens der Vater. Aber viele Generationen kennen das ja nicht anders. Die haben mit 18 den Führerschein gemacht, weil man das so macht. Meinen Sie wirklich, dass das wechselt? Also bei den Jüngeren vielleicht, aber es ist doch noch verbreitet.
Ja, es ist natürlich auch eine Scheindebatte, wenn ich jetzt sage, ich setze mich für die Veränderung der Mobilität von A nach B ein. Das ist das Buch Autokorrektur, weil da rede ich ja über Menschen, die gegen ihren eigenen Willen zum Teil im Auto sitzen, weil sie keine Alternativen haben, weil Barrierefreiheit nicht gewährleistet ist, weil sie sich nicht sicher fühlen im öffentlichen Raum. Und damit sind wir schon an dem ersten Layer, sag ich mal, also an der ersten Oberfläche, die da drunter liegt. Ne? Das ist nicht die Mobilität von A nach B, die wir verändern müssen. Wir brauchen eine gesellschaftliche Transformation und dazu gehört auch, dass wir kein Statussymbol mehr brauchen, dass wir nicht den Wert unseres Selbst im Außen finden, indem wir eine dicke Karre fahren, die eher den Eindruck macht, bevor wir aussteigen, sondern dass wir selber lässig genug sind, wie es in manchen skandinavischen Ländern ja auch ist, dass da Menschen mit dem Rad selbstverständlich unterwegs sind und dieses Statussymbol ganz anders deuten.
Einige Bundestagsabgeordnete machen den Anfang, kommen mit dem Fahrrad. Ich kenne auch ein paar Intendantinnen, die mit dem Fahrrad in ziemlich berühmte Institutionen fahren. Jetzt haben wir gerade gehört, Nachrichten 49-Euro-Ticket als Nachfolger fürs 9-Euro-Ticket. Gehört das für Sie zu einer Mobilität für eine lebenswerte Welt dazu? Was war dieses vergünstigte Ticket für Sie?
Naja, also ich habe gemerkt, dass diese 3x9 Euro Monate sehr viele Menschen überhaupt erst mobil gemacht haben, die zum Beispiel wenig verdienen, die viele Kinder haben, die nicht eben mal ein Schülerferienticket, was es ja auch als Angebot gibt, zahlen können. Und ich war selber viel mit dem 9-Euro-Ticket unterwegs und habe auch gesehen, dass Teenager auch in den Sommerferien das anscheinend von ihren Eltern geschenkt bekommen haben oder sich selber gekauft haben vom Taschengeld. Und als es dann, also bevor das überhaupt gestartet ist, wurde von Volker Wissing, dem Bundesverkehrsminister, ja gesagt, das wird auf jeden Fall nur 3 Monate laufen. Und dann war es der Erfolg schlechthin, dass so viele Millionen das gekauft haben und so viele Menschen auch damit unterwegs waren. Es war ein Kommunikationsanlass, das hätte die Verkehrsbranche nie bezahlen können, diesen Werbeeffekt. Und ich habe ja da eben gerade mit Ihnen zusammen die Nachrichten hören dürfen über die 49 Euro. Mich freut natürlich einerseits, dass es überhaupt mal so ein Ticket so in die Öffentlichkeit geschafft hat, dass wir überhaupt mal auf Nahverkehr und auch andere Mobilität schauen. Aber 49 Euro ist ein Ticketpreis, den sich nicht alle leisten werden können.
Das sind 5,5 Mal mehr, ne? Das ist schon ein Unterschied. Mhm. Katja Diehl, unser Gast, sie ist Mobilitätsexpertin, hat sich selbstständig gemacht, mischt mit im Bundesvorstand des Deutschen Verkehrsclubs und berät unter anderem das österreichische Klimaministerium. Und sie ist Autor eines Buches, das die tendenziell ja sehr wirtschaftsfreundliche Frankfurter Allgemeine einen großen Wurf nennt. Kein Pamphlet. Frau Diehl, dann werfen wir doch mal ganz hoch. Im Mittelpunkt Ihres Denkens steht eigentlich weder der Verkehr noch das Auto, sondern Gerechtigkeit und Teilhabe. Inwiefern skizzieren Sie uns das doch mal?
Ich habe halt gemerkt, dass ich bin jetzt, glaube ich, seit 15 Jahren in dem Bereich unterwegs und Sie könnten mich nachts um 3:30 anrufen und sagen, welche Fakten sprechen dafür, dass wir keine Verkehrspolitik haben, die den Menschen mitdenken. Dann würde ich erstmal natürlich die ganzen Klimafakten sagen, denn Bundesverkehrsminister Wissing hat ja gerade die rote Karte auch bekommen. Er hat sogar steigende Emissionen im Vergleich zu den 90ern. Und also allein rein faktenbasiert müssen wir da ja ran, weil 61% der Emissionen im Transportsektor kommen vom privaten Pkw. Und das ist dann das größte Problem, würde ich mal sagen. Und da habe ich gedacht, okay, irgendwie komme ich mit meinen Fakten nicht weiter. Vielleicht erzähle ich mal die Geschichten von Menschen, die im Auto sitzen, weil ich selber radikalisiere und entradikalisiere mich immer so, weil mich das einfach manchmal auch wütend macht, dass wir nichts tun. Und da habe ich gedacht, Storytelling ist vielleicht der richtige Hebel. Habe Menschen gesucht, die mir ihre Geschichte erzählen, was ihre Mobilität betrifft. Und das waren halt viele Menschen, die durchaus Auto fahren, aber jetzt nicht, weil sie totale Autofans sind, sondern weil sie keine Alternativen haben. Da fährt kein Bus und keine Bahn. Da hätte man sich 3 Monate mit dem 9-Euro-Ticket hinstellen können. Es wäre niemand gekommen, der sie abholt. Also die haben mir einfach im Gespräch erzählt. Und das war die erste Frage, die ich immer gestellt habe. Willst du oder musst du Auto fahren? Und da kam ganz oft, oh, so ein Erstaunen, habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Und dann war so die Erkenntnis, ja, 80% meiner Autowege sind eher Muss, als dass ich es schön finde.
Na gut, aber wenn Sie den ganz großen Wurf denken wollen, dann müssen Sie ja an die Leute im ländlichen Raum mitdenken, die an der Straße stehen und da kommt dann kein Bus, von Bahn rede ich gar nicht erst. Das Argument kommt ja immer als erstes, dafür brauchen wir das Auto. Wie begegnen Sie dem denn?
Dass ich gerne die Subventionen, die wir seit Jahrzehnten ins Auto stecken, weil das Auto ist ja nur so billig, weil wir die Kosten externalisieren und weil wir die Kosten, die es macht, auch nicht reflektieren. Also so ein Auto kostet Minimum 300 bis 400 Euro. Das hat der ADAC berechnet. Da sind ja so Sachen wie Wertverlust und andere Dinge. Wir gucken aber nur, wenn wir tanken, aufs Geld. Und die Menschen im ländlichen Raum, da habe ich mir immer so das Gefühl, das könnte schneller gehen als in der Stadt, weil wir da schon so verwöhnt sind. Denen würde ich On-Demand-Rufbussysteme geben. Das ist sowas, was man per App oder Telefon rufen kann, was keinen Haltestellenausbau, sondern virtuelle Haltestellen hat. Und dann holt man den Menschen ab, bringt ihn zu seinem Zielort und er teilt sich die Fahrt mit anderen Leuten, die zusteigen und aussteigen. Da könnten wir Leihräder hinschaffen, E-Scooter, die Lücken schließen im ländlichen Raum. Wir könnten vielleicht auch Arbeit neu denken, indem wir Coworking Spaces nicht in der Stadt bauen, sondern im ländlichen Raum. ArbeitgeberInnen könnten mal hingucken, woher kommen eigentlich meine Leute? Müssen die jedes Mal ins Büro, weil 60% der Jobs in Deutschland sind bereits jetzt mobil abbildbar.
Also spätestens jetzt muss ich aber mal fragen, wann sind Sie zuletzt Auto gefahren?
Oh, das weiß ich echt nicht. Das wurde ich letztens schon mal gefragt. Ich erinnere mich an eine furchtbare Carsharing-Fahrt mit einem riesigen SUV, den ich kaum eingeparkt bekomme. Und ich erinnere mich zu Beginn der Pandemie, weil meine Eltern sind Risikogruppe, habe ich mal einen Mietwagen genommen ins Emsland. Also ich kenne den ländlichen Raum auch vom Leben dort. Und da stand ich allein schon eine Stunde vorm Elbtunnel.
Und die Autofahrt, die Mitfahrt war möglicherweise vom Gespräch ein bisschen kontrovers oder haben Sie da alles ausgeblendet?
Ja, ich glaube, das ist halt was ich ganz interessant finde. Sobald Menschen mich fragen, was ich so mache, hat man auf jeden Fall ein Gespräch. Also so ähnlich wie Bundestrainer stelle ich mir das vor im Fußball, der auch wahrscheinlich von vielen Leuten gute Ratschläge und Hinweise bekommt. Es ist tatsächlich interessant, weil alle verbinden mit Mobilität natürlich ihre eigene Mobilität. Und letztlich muss ich aber sagen, wenn wir wirklich Zeit haben, über das Thema zu sprechen, haben doch einige so einen Aha-Moment, wie zum Beispiel beim 9-Euro-Ticket, mal drüber nachzudenken, ob es vielleicht Menschen in Armut gibt, die erstmalig mit diesem Ticket überhaupt unterwegs sein konnten und sonst das gar nicht können.
Naja, Sie sind natürlich auch ganz provokant mit Ihren Thesen. Also man fühlt sich gezwungen, ein Auto zu benutzen. Man fühlt sich gezwungen. Das ist natürlich ein sehr zugespitztes Wort. Man kann ja aufsteigen und es sein lassen. Ich meine, ist das nicht allzu sehr Twitter-Jargon? Da haben Sie zwar 40.000 Follower, aber genauso oft jede Menge Ärger, habe ich nachgeguckt.
Ja, aber den Ärger nehme ich in Kauf. Also ich weiß nicht, wenn Sie mich so fragen, ich weiß nicht, was ich tun würde, hätte ich das Buch nicht geschrieben, weil ich abends immer gute Menschen treffe, die auch was verändern, auf meinen Lesungen nämlich. Und tagsüber dann den Shitstorm vielleicht auch ein bisschen besser aushalte. Ich bin mir schon bewusst, dass ich da ziemlich an den Kern rangehe von einer sehr, ich sag's jetzt einfach wieder provokant, verlogenen Geschichte. Denn dieses ganze Auto ist so aufgeladen mit allen möglichen Dingen, sowohl finanziell als auch in dem Raum, den wir ihm gegeben haben, in allen möglichen Sphären. Da müssen wir einfach zurück zur Natur, aber nicht mit einem Van oder einem Wohnmobil, sondern halt mal einfach wirklich, was Sie sagen, aussteigen und gucken, wie ist meine Mobilität. Und es gibt Menschen, die sitzen bei meinen Lesungen als AutofahrerInnen und die sagen, ich bin scheiße bequem. Wenn das sich nicht verändert, dass ich vor der Haustür in der Stadt parken kann, dann werde ich nichts verändern. Deswegen bin ich dafür, dass wir neue Regeln haben. Mhm. Und da geht es nicht um Verbote, sondern um eine Gleichberechtigung im öffentlichen Raum.
Mhm. Als Autobäscherin würden Sie sich ja auch nicht bezeichnen lassen, denn Sie wollen ja, dass es so eingesetzt wird, dass man es kaum noch braucht. Also trotzdem, haben Sie gesagt, Natur. Das Klimaargument kommt in Ihren verkehrspolitischen Überlegungen eigentlich ziemlich spät, sowohl in unserem Gespräch als auch in dem Buch. Das hat mich erstaunt. Wie kommt das?
Weil das Fakten sind, die nichts verändern, weil das etwas ist, was ich einfach mal behaupte, was gesetzt ist, was wir jetzt schon so oft, auch der Expertinnenrat hat ja den Vorschlag von Volker Wissing noch nicht mal geprüft, wie er denn nachbessern will bei seinen Zielen. Da muss ich nicht drüber reden. Ich will die Leute in die Emotionen bringen, in die Empathie bringen mit Leuten, die gegen ihren Willen im Auto sitzen, die als Nichtmitglied der weißen Mehrheitsgesellschaft an Haltestellen Übergriffe erfahren, die mit dem Rollstuhl fahrend 14 Tage vorher den Zug bestellen müssen, weil sie sonst nicht reinkommen, weil wir immer noch 2022 ein ICE mit Stufen bauen. Es gibt nur noch ein Behindertenklo. Wenn das kaputt ist, dürfen diese Menschen nicht mitfahren. Und da merke ich auch bei den Lesungen, wenn ich sowas vorlese, aus den Gesprächen, die ich da geführt habe, dann ist es ganz schön still im Raum, weil die Leute betroffen sind, weil solche Leute einfach nicht mitgedacht werden. Dabei wäre es so einfach.
Sie reisen ja auch selber viel, waren im Sommer ausgiebig mit Interrail unterwegs. Das hat meine Generation gern nach dem Abi gemacht, am besten von Flensburg bis Sizilien in 4 Wochen. Haben Sie das ähnlich gemacht oder haben Sie sich Zeit gelassen, um zu gucken, ob andere das besser machen? Andere Länder.
Ich habe tatsächlich versucht, mich nicht zu stressen. Das war seit 4 Jahren die erste Zeit ohne Zoom-Talk und ohne Kalendereinträge. Aber natürlich bin ich nicht in der Lage, Feierabend zu machen, weil ich überall schaue, wie läuft das hier mit der Mobilität, welche pragmatischen Lösungen werden geschaffen. Und ich war hoch beeindruckt. Also das Einzige, was ich nicht geschafft habe, ist in den Süden. Also Sizilien habe ich nicht gesehen, aber ich war in Skandinavien, ich war in Paris, Barcelona. Diese ganzen, wo man merkt, da wird was gemacht, da gibt es vor allen Dingen Bürgermeisterinnen, die was tun.
Fällt mir Paris Bürgermeisterin an Hidalgo? Also die versucht da, glaube ich, eine Menge umzugestalten. Haben Sie davon was schon erleben können oder sind das alles Pläne und erste Schritte?
Nee, absolut. Also ich bin da auch aus dem Bahnhof, das war meine erste Station, das war Gott sei Dank, da war die Hitzewelle schon durch, es war so 19 bis 23 Grad und leichter Nieselregen, als ich da ankam. Und dann bin ich direkt aus dem Bahnhof auf dem Radweg und habe reflektiert, wow, wo in Deutschland bin ich so empfangen, und damit meine ich jetzt nicht einen roten Streifen, der gemalt ist, sondern es war ein abgepolterter Radweg. Also ich war sofort sicher und ich bin da unglaublich gerne Rad gefahren. Aber natürlich, das ist auch etwas, was noch im Doing ist. Ne? Also sie wurde auch wiedergewählt für das, was sie da tut. Meiner Meinung nach auch, weil sie eine klare Vision hat und vielleicht sogar Menschen wieder an die Wahlurne gebracht hat. Und es gab Plätze in Paris, wo das alte Paris noch war. Unglaublich laut, unglaublich autoüberlastet. Und wenn man dann in diese ruhigeren Zonen, wo die Autos rausgenommen wurden, von ihr kam, das war wie so eine Befreiung.
Haben Sie Ihr Faltrad tatsächlich beim Interrail dabei gehabt?
Ja, genau. Das ist die beste Kombination für mich, weil ich kann das so klein falten. Das ist so groß ist wie ein Koffer, es steht auch gerade hier neben mir, also sogar ins Hotelzimmer nehme ich es mit. Und dadurch muss ich nicht reservieren und kann es einfach so mitnehmen. Und das ist für mich so eine unmittelbare Mobilität am Anschlussort.
Ein mit Sicherheit kostbares Teil und was ganz anderes als das Klapprad meiner Jugend, oder?
Ja, ich habe das auch auf dem Campingplatz meiner Großeltern. Die haben immer ein halbes Jahr in Eckernförde, in Karlsminde, auf dem Platz gewohnt sozusagen. Und da sind wir auch mit so einem Orangen in der Mitte, mit so einer riesigen Schraube, wo man immer so ein bisschen gemerkt hat, es bewegt sich so mit. Nee, das ist ein wirklich tolles Fahrrad, überhaupt kein Qualitätsverlust. Also ich fühle mich da sehr sicher. Und ja, ich bin wirklich viel mit ihm gefahren.
Den ländlichen Raum, der sich in der deutschen Verkehrspolitik ja oft wie abgehängt fühlt, den kennen Sie ja gut. Sie sind da nämlich groß geworden, 1973 im Emsland. Wie erinnern Sie das?
Ich habe eine Kindheit gehabt, wo ich tatsächlich nach dem Kindergarten oder der Schule irgendwie ein Klingeln an der Tür, mehrere Kinder stehen da und wir rennen los und Mama sagt, ah, wenn es dunkel ist, seid ihr wieder zu Hause. Also ich habe das gehabt, so eine Kindheit, wo ich unter Kindern Bäume klettern, einfach sich selber auch entdecken, Grenzen austesten, Abenteuer erleben hatte. Und das würde ich den Kindern von heute auch wieder sehr gerne gönnen, weil ich glaube, auch der ländliche Raum ist mittlerweile so gefährlich durch die Autos für Kinder. Also wenn ich bei meinen Eltern im Emsland bin, dann spielen die da nicht auf der Straße, obwohl es eine verkehrsberuhigte Zone ist, sondern die spielen halt drinnen oder im Garten.
Aber sie wurden eben auch nicht ständig beäugt und bepütschert, ne? Das ist auch eine Freiheit für ein Kind. Geh
das
spielen, um
18
Uhr bist du wieder
Hand.
Da.
Ja. Genau.
Hatte die Familie ein Auto? Das muss ich jetzt fragen.
Ja, klar. Also das ist ja auch das, wo ich immer so schwierig finde, dass ich so als Autohasserin gelesen werde. Also mein Papa hatte einfach Jobs, wir sind auch öfter umgezogen, wo er manchmal, wenn er den neuen Job angetreten hat, auch erstmal ein halbes Jahr Wochenendbeziehung zu uns hatte. Da hat er das Auto dann mitgenommen. Der erste Wagen war ein oranger VW Käfer. Und dann sind wir dieser Marke auch treu geblieben. Aber wir hatten immer nur ein Auto und wir haben auch nie einen Neuwagen gekauft. Sondern das war immer ein sehr pragmatisches Handwerksmittel, sage ich mal.
Ich habe mal ein bisschen in Ihrer Biografie gestöbert und da fällt so ein frühes Umweltbewusstsein, schwieriges Wort, Umweltbewusstsein schon auf. Also früh sich für Greenpeace und Co. interessiert. In die Ihre Jugend, Frau Diehl, fallen das Waldsterben, die Atomkatastrophe von Tschernobyl. Wie erinnern Sie sich daran?
War das tatsächlich auch an einen Fahrradausflug. Also da habe ich als Kind oder Teenager relativ viel von dieser Wolke gelesen in Tschernobyl. Wir waren eigentlich immer mit Opa Pilze sammeln. Das war auf einmal, und ist es glaube ich sogar immer noch in bestimmten Bereichen, habe ich letztens gelesen, soll man nicht machen, war immer noch Strahlenbelastung. Und dann hat es angefangen zu regnen, während wir mit dem Fahrrad unterwegs waren am Wochenende. Und ich habe mich hingeschmissen und dachte, jetzt sterbe ich. Also jetzt haben wir es nicht geschafft, trocken zu bleiben, jetzt wird mich diese Wolke töten. Und da habe ich mich auch mal zwischendurch gefragt, warum ist es mir als erwachsener Person so abgegangen, auch mal wieder diese Ängste zu spüren. Aber durch die Klimakatastrophe muss ich sagen, das Gefühl kenne ich jetzt doch mal wieder zwischendurch.
Das ist generationenprägend, nicht? Ich werde nie vergessen, wir sind nicht ganz, aber ungefähr ein Jahrgang, den damaligen Innenminister Zimmermann, der nach Tschernobyl sagte, in der ersten Unsicherheit auch von sich selbst, es kann überhaupt nichts passieren in Deutschland, aber lassen Sie Ihre Kinder nicht im Regen spielen. Das werde ich nie vergessen. Beruflich sollte es dann bei Ihnen, ich sag mal, was mit Medien werden. Literaturwissenschaft und Soziologie studiert, dann in die Pressearbeit eines Logistikunternehmens gegangen und weiter zu den Stadtwerken nach Osnabrück. Stadtwerke, nicht unbedingt typisch für eine Literaturwissenschaftlerin, wollten Sie immer gerne ans Praktische andocken?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin eine Person, die super neugierig ist auf Menschen und wie Systeme funktionieren und die gerne hinter die Kulissen guckt. Und da ist natürlich der Job einer Pressesprecherin oder auch Kommunikationsleitung total toll, weil man alle Fragen stellen darf, alle müssen einem Antworten geben und man kann überlegen, wie man nach außen die Produkte darstellt. Ich habe da viel gelernt über dass es eben nicht so einfach ist, Busverkehre abzubilden. Vor allen Dingen, wenn die Kolleginnen in der Leitstelle 4 Krankmeldungen morgens um 4 haben. Also habe eine hohe Wertschätzung auch da empfunden, was die für einen Job machen, obwohl sie das unsichtbar machen. Und habe alles kennengelernt, sozusagen den Maschinenraum außer halt Auto.
Aber warum denn da wieder weg? Also wenn man Einblick hat in den Maschinenraum und geht dann in den, ich sag's mal böse, in den etwas missionarischen Raum und sagt den Leuten, was sie zu tun haben, das ist doch eigentlich eine Kehrtwende, die auch ein bisschen erstaunen kann.
Ich habe gemerkt, erstens, dass ich als Abteilungsleiterin irgendwann die Einzige war. Also die Branche leidet ja bis heute darunter. 8% der Führungskräfte sind weiblich, nur 20% überhaupt Frauenanteil in der Mobilität. Und da haben ÖPNV, Fahrradindustrie und Autoindustrie dieselben Probleme. Das wird zwar alles ein bisschen besser, weil insgesamt in der Gesellschaft ja mehr auf Diversität geschaut wird. Aber auch die InnoTrans, das war so eine große Messe gerade, wo es eher in Richtung Eisenbahnverkehr und sowas geht, hatte den ersten Tag auf den Bühnen nur Männer. Und das Gefühl kenne ich, dass man in einen Raum reinkommt und die Einzige ist. Und das war sehr anstrengend. Ich habe es nicht so richtig am Anfang begriffen, warum es so anstrengend geworden ist. Und weiß jetzt aber, dass es einfach daran lag, dass ich in männliche Räume vorgedrungen bin. Und ich habe gemerkt, dass ich mit der Denke, die ich jetzt so habe, die hatte ich ja damals auch schon, immer wieder anecke. Ohne was zu bewegen, weil es einfach dann immer hieß, ja, Katja Diehl ist nicht technikaffin und stellt alles immer in Frage. Und von außen lassen sich Dinge ja dann manchmal dann doch besser verändern, als im Maschinenraum zu sein.
Mhm. Aber trotzdem ist es ja auch ein bisschen schade, wenn man den Maschinenraum sieht, wo man die tägliche Arbeit macht für eine Stadt, für eine Region und dann nur, ich sage jetzt in Anführungszeichen, nur aufs große Ganze guckt und sagt, Leute, ihr müsst.
Ach, das sehe ich gar nicht so, weil ich ja konkret in Projekten auch drin bin. Ich habe auch viel mit so On-Demand-Rufbussystemen mitarbeiten dürfen. Ich habe auch im letzten Jahr mit dem Schwerpunkt ländlicher Raum Vorträge gehalten mit den Leuten, die oftmals sehr progressive junge Landräte waren. Ein bisschen überlegt, wie machen wir das hier im ländlichen Raum, dass die Leute nicht mit dem Auto zu euch kommen müssen. Weil da passiert ja gerade sehr viel im Umdenken, auch im Sinne von lebenswerten Räumen, Wettbewerb der Regionen. Hochqualifizierte Menschen können sich ja aussuchen, wo sie wohnen. Und die wollen wahrscheinlich nicht da leben, wo alles voll mit Autos steht. Also da bin ich schon konkret und durch die Arbeit in den Beiräten, die Sie auch genannt haben, auch sehr nah dran immer noch an den Maschinenräumen. Nur an andere Maschinenräumen.
In anderen Maschinenräumen heute sehr raumgreifend unterwegs. Unser Gast Katja Diehl mischt heute mit in der Verkehrspolitik. Sie sitzt in verschiedenen Gremien. Sie berät zum Beispiel die österreichische Klimaministerin und vertritt ihre Standpunkte und hat so ziemlich jede Studie, die es zur Verkehrspolitik gibt, in petto. Aber Frau Diehl, wie oft hören Sie trotzdem, Sie hätten doch eigentlich keine Ahnung, weil nicht Ingenieurin, weil nicht Städteplanerin, weil nicht Logistikerin.
Now kurz, we're talking.
Ja, kurzum, wie soll das gehen? Eigentlich können Sie ja nichts.
Ja, so ist es. Ich stehe mit leeren Händen da und auch im kurzen Hemd. Das das berufliche Netzwerk LinkedIn ist da gerade für mich so die beste Quelle. Linksgrün versifft fiel da natürlich auch schon ein paar Mal. Ah, da muss ich echt an mir arbeiten. Das merke ich auch, weil ich bin durchaus kritikfreudig, aber der Ton macht manchmal die Musik plus. Wenn ich so manchmal sehe, wer hier unsere Bundespolitik im Verkehr macht, keine Ahnung, ob ich da sagen würde, da entscheidet die Qualifikation des Studiums oder das, was man tut.
Ist von Scheuer zu Wissing nicht schon ein Fortschritt?
Dann sage ich nichts zu. Kein Kommentar. Nein, tatsächlich, es ist ja, ich glaube auch nicht, dass das böser Wille ist, aber diese Menschen, deswegen habe ich das Buch ja auch geschrieben, die Krankenpflegerin muss immer noch mit dem Auto zu, ne, und so. Immer so Ausreden zu haben, immer Menschen als Ausrede zu missbrauchen, warum Autopolitik sich nicht verändern darf und Mobilitätspolitik werden darf. Die Krankenpflegerin in meinem Buch sagt nämlich, wenn ich endlich die Bahnstrecke bekäme, die ihr mir seit 20 Jahren versprecht, würde ich die Karre sofort verkaufen, damit meine Zweijährige eine bessere Zukunft hat. Also ich glaube, wir müssen mehr miteinander reden und dann dürfen Menschen auch gerne über mich reden. Bei mir sagen mir wohlgesonnene Menschen immer, Katja, ganz ehrlich, wenn es egal wäre, was du tust, dann würden sie ja nicht sich so an dir abarbeiten. Ich wünschte manchmal, es wäre ein bisschen weniger, weil dann hätte ich 30% mehr Kraft. Aber ich glaube, so geht das Spiel einfach.
Aber wie oft trifft missionarischer Eifer auf missionarischen Eifer? In den Gesprächen, die Sie führen?
Ich selber finde immer total interessant, dass ich als Ideologin emotional und wie auch immer bezeichnet werde. In einer Art von, man kommt mir gegenüber, indem man sehr emotional, in Klammern auch verbal fies, über mich spricht. Mhm. Und dann denke ich immer, wer von beiden ist jetzt hier eigentlich emotional? Ne? Und wer hält hier ideologisch an einem Produkt fest, was es heutzutage gar nicht mehr auf dem Markt schaffen würde? Das Auto ist meiner Meinung nach etwas, was wir nicht mehr einführen würden. Und ich bin da ehrlich gesagt ganz locker. Und ich glaube, es zeigt das Gespräch gerade auch. Ich habe von Papa den guten Humor geerbt. Da stehe ich dann auch bei Zeit ein bisschen drüber.
Und mit Phlegma hat ja auch noch niemand die Welt verändert. Und dann ist man vielleicht besser Trompete als Blockflöte. Das kann auch sein. Aber wie ist das eigentlich konkret? Also wenn die Mobilitätsberaterin berät, sie sind ja durchaus auch in solchen Gremien vertreten, wo Entscheidungen dann vorbereitet werden. Sitzen da Minister, schicken sie ihre Referenten? Auf welchen Ebenen streuen sie ihre Gedanken?
Also das beim Beirat von Leonore Gewessler, der österreichischen Klimaschutzministerin, ist sehr konkret. Da kommen Menschen aus ihrem Ministerium mit sehr konkreten Projekten und lassen sich beraten. Letztes Mal hatten wir tatsächlich auch den ländlichen Raum in Österreich. Da sind 20% gar nicht an den ÖPNV angebunden zurzeit. Und da geht es auch um On-Demand-Rufbussysteme. Es ging aber auch um die Lebensqualität einer Stadt. Wie machen wir die Stadt wieder attraktiv, auch im Sinne von Klimaresilienz? Und da gibt es ganz konkrete Projekte, wo dann drüber gesprochen wird, wie könnte man das auch in die Öffentlichkeit tragen, dass sich eben diese Ideen nicht so einzeln einpflanzen müssen, sondern so ein bisschen auch so ein Movement werden, dass die Leute sich gegenseitig anstecken. Also es ist schon sehr konkret. Und bei Winfried Herrmann in Baden-Württemberg, Verkehrsminister, geht es um Daten. Also wie bringen wir die Produkte, die es vielleicht sogar schon gibt, so an die Leute ran, dass sie sehr einfach aufzufinden sind, sehr einfach zu nutzen sind und trotzdem niemanden ausschließen.
Machen wir es nochmal einfach. Österreich ist ein kleines Land, da ist natürlich einiges einfacher. Andererseits ist es ein Land, in dem jede Menge Berge rumstehen und das gar nicht so einfach ist, zum Beispiel Bahnen durchzubringen oder Straßen zu bauen. Also eigentlich finde ich das bewundernswert, wenn das in einem so verhältnismäßig kleinen Land mit so vielen Bergen drin dann doch anscheinend besser klappt als hier. Worauf führen Sie das zurück?
Führungskraft. Also Leonore Gewessler ist einfach eine Person, die eine Vision hat, die das ernst nimmt, den Pariser Klimavertrag unterschrieben zu haben. Sie verklagt ja auch gerade die Europäische Union, die Kernenergie als grüne Energie eingestuft hat. Also sie ist für mich wirklich ein Leuchtturm, an dem man sich orientieren kann. Und sie hat, ich habe ein bisschen rumgelästert vor 2 Tagen, ist das Klimaticket, die Flatrate für Österreich, für den öffentlichen Verkehr 1 Jahr geworden. Und da durfte ich die Rede halten und da habe ich auch gesagt, ich finde das ganz schön Mobbing, eine Deutsche einzuladen, die da mit leeren Händen in ihrer deutschen Verkehrspolitik steht und nach Österreich guckt, wo alles Mögliche schon getan wird. Dieses Klimaticket wollten zum Zeitpunkt, als der Beschluss da war, manche Bundesländer und Landkreise nicht bezahlen. Aber Leonore Gewessler hat gesagt, sie führt das Produkt auf jeden Fall ein. Jetzt ist ganz Österreich befahrbar. Also sie als Führungskraft hat sozusagen gesagt, dann kriegt ihr halt den Shitstorm. Also das ist für mich wirklich ein Vorbild, wie man Verkehrspolitik gestalten kann.
Okay, aber sind Sie in Wien wirklich noch nie mit Ihrem Fahrrad, ich sag mal, gegen eine sich öffnende Autotür gerasselt oder vom Seitenspiegel touchiert worden? Ist da wirklich alles Gold?
Nö, das ist überhaupt nicht alles Gold. Vor allen Dingen in manchen Bezirken von Wien sind die Autos mittlerweile bald doppelt so groß wie ich. Also da gibt's auch so diesen Trend zum SUV. Aber wer will, kann sich dort mit den Öffis bewegen. Die haben ein sehr gut ausgebautes System. Es kommen auch immer mehr Radwege dazu, die baulich getrennt sind. Ich merke, dass die auf dem Weg sind und auch schon länger als wir. Parkgebühren werden da direkt für den Ausbau des ÖPNVs genutzt. Also die denken auch Mobilität als ganzheitliches System. Aber natürlich kämpfen die auch mit ihrem sogenannten Parkpickel, also der Bepreisung von Autoraum, immer wieder gegen Widerstände, ja.
Katja Diehl hat in diesem Jahr einen Bucherfolg hingelegt, Autokorrektur, Mobilität für eine lebenswerte Welt. Und da ist sie natürlich Marketingfachfrau geblieben. Frau Diehl, Sie haben es allen Bundes- und Landesverkehrsministern und Verkehrsministerinnen geschickt. Mit welchem Echo? Mit Widmung übrigens, mit welchem Echo? Mhm. Wer hat schon geantwortet?
Tarek Al-Wazir, mit dem saß ich letztens auf einem Podium. Der hat mir gezeigt, dass er es dabei hatte. Das ist der Herr aus Hessen, der das verantwortet. Alle anderen haben sich so nicht gemeldet. Ein Ministerium hat gesagt, sie dürften ein Buch, was 18 Euro im Handel kostet, nicht annehmen, weil es sei über irgendeiner Grenze. Die haben es aber in die Bibliothek dann
Jetzt haben gestellt. Wir auch erfahren, dass es so viel kostet wie 2,9 Euro Tickets. Aber ich wollte am Schluss mit Ihnen noch mal kurz spinnen. Frau Diehl, spinnen wir mal. Bundesverkehrsminister Wissing lädt Sie zum Kaffee ein für eine Viertelstunde, keine Minute länger. Und Sie können ihm Punkt 1 Ihrer Agenda ans Herz legen, den allerersten Schritt. Welcher wäre denn das?
Das wäre wahrscheinlich Vision Zero, keine Verkehrstoten mehr im Verkehr ernst zu nehmen und daran auch wirklich zu arbeiten und es nicht nur auf dem Papier zu haben. Ich würde ihm aber ehrlich gesagt viel lieber Fragen stellen.
Welche?
Welche Gruppe er meint, am meisten bisher befördert zu haben, also im Sinne von, wen haben Sie im Fokus, wem haben Sie am meisten Gutes getan, welches langfristige Projekt hat er angestoßen, was richtig gut ist für die Verkehrswende und wann er das letzte Mal im Alltag Rad gefahren ist.
Aber wenn er ein kluger Mann ist, spielt er den Ball zurück und fragt wirklich nach der ersten Tat. Die er machen könnte. Was wäre denn das?
Die steht ja auf dem Papier. Also es ist wirklich, wenn man Helsinki anguckt, die das ja auch ernst genommen haben, dann muss man Fuß- und Radverkehr priorisieren, dann muss man auf die Schwächeren gucken. Wenn man es wirklich ernst nimmt, dass weniger Menschen im Straßenverkehr, aktuell sterben ja 8 Menschen am Tag und da kümmern wir uns gar nicht drum. Und 880 Menschen werden verletzt, bis zum Teil auch schwer. Und wenn man daran arbeitet, das kann man ja messen, ne? Dass es weniger Tote gibt und weniger Schwerverletzte. Da wäre Tempolimit dann auf jeden Fall erforderlich. Es wäre erforderlich, eine eigene Infrastruktur für die Schwachen, also auf dem Rad, und auch breitere Gehwege zu bauen, barrierefreie Wege zu ermöglichen. Also das wäre halt ein sehr knackiges, wir wollen Vision Zero, aber da klappern ganz viele Maßnahmen hinterher, die er wahrscheinlich gar nicht so toll findet.
Okay, dann haben wir diese Agenda jetzt auch noch geklärt. Katja Diehl, heute unser Gast. Ich wünsche Ihnen ja allzeit gute Fahrt mit dem Faltrad, dass Sie nirgends gegenschrammen, gegen kein Auto, dass Sie so optimistisch bleiben und dass Sie vielleicht noch ein bisschen Grund für Ihren Optimismus in der Politik finden in den nächsten Jahren. Vielen Dank fürs Gespräch, Frau Diehl.
Dankeschön.